Dachvibes.
Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Wenn man beim Interviewpartner ankommt und auf eine Dachterrasse entführt wird, um einen Podcast aufzuzeichnen, der Dachvibes heißt, dann muss man sich keine Sorgen mehr machen, dass ja der Gesprächspartner eine große Empathie hat. Und Empathie ist nun mal wichtig im Vertrieb. Eine ganz besondere Folge. Wir wünschen euch
viel Spaß.
Summer Vibes bei Dachvibes, heute auf der Dachterrasse von OH. Es ist draußen wirklich ziemlich heiß. Insofern umso cooler, dass wir einen sehr erfrischenden Gast haben, nämlich Nick von OH. Hallo Nick.
Moin, grüß euch.
Ja, stellvertretend für deine Co-Founder gehst du heute ins Gespräch mit uns.
Korrekt.
Total cool. Ja, und apropos cool, ihr bringt alle Produkte in den LEH, in das Supermarktregal, an den POS, die ihr cool findet, das habe ich schon erfahren können. Bevor wir jetzt aber zu dem kommen, was ihr macht mit eurer Vertriebsagentur. Du bist ja kein No-Name in der Szene, nenne ich das mal, sondern du bist ja schon viele, viele Jahre dabei, trotz deines frischen Aussehens.
Danke, danke, meine Güte. Und das alles auf dem Dach?
Und das alles auf dem Dach? Ja, ey, komm, erst mal
wieder. Mach das Mikrofon aus.
Ja. Danke nochmal für das Bier. Ja, es tut mir total gut. Ich glaube, ich sabbel einfach mal weiter, weil auf dem Weg hier habe ich mich so ein bisschen an meine Vergangenheit erinnert gefühlt.
Ja.
Putzen und Nutzen war damals das Motto. Und damals war mein Job unter anderem die Wildplakatierung in Hamburg zu verfolgen. Und meistens habe ich aber nur die Großen, die Schlechten verfolgt. Die haben nämlich immer gerne Wildplakatierung gemacht, wenn es dann irgendwie darum ging, irgendwie fancy Computerspiele, Ego-Shooter und sowas zu bewerben. Und das kann man ja nicht auf den Werbeflächen machen, die man sonst so bucht, sondern das muss man ja ausgerechnet da machen, wo man nicht plakatieren darf. Und ja, aber es gibt ja hier auch so einen wirklich sehr, sehr historischen Tunnel, durch den ich durchfahren muss mit meinem Fahrrad.
Ja.
Wo diese ganzen Nachwuchsbands Platz finden oder
korrekt,
plakatieren,
ja,
weil die sich diese großen Werbeträger gar nicht leisten können. So, jetzt ist das ja eigentlich auch schon wieder die Brücke zu dir und dem, was du machst, weil du hilfst ja auch Leuten, aber ich wollte ja eigentlich fragen, was du davor gemacht hast. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Okay, vielleicht wo ich herkomme, ne? Ich glaube, mein Papa wollte früher mal, ich sollte mal Investmentbanker werden. Das wäre so ein solider Job, ne? Oder so Unternehmensberatung. War zwar auch immer großer Fan davon zu sagen, mach was du willst, ja, mach was dich glücklich macht, aber er war selbst in der Wirtschaft und da hat man das immer so mitbekommen, wie es so ein Konzern ist oder Beratungen oder. Und dann bin ich irgendwann mal während meines Masters in die Hände von einem Herrn Felix Leonhardt gefallen. Dürfte für manche Zuhörer vermutlich ein Begriff sein. Felix hat damals die Purefood GmbH gegründet. Erste Marke war Lyca und was er mir in seinem Gespräch erzählt hat, war, also was machen wir? Wir haben veganes Eis, war damals so ein Soja-Eis, ne? War noch Frozen Joghurt und so, aber das lassen wir mal raus. War ein veganes Eis auf Sojabasis, hat ehrlich gesagt nicht geil geschmeckt, aber ey, war vegan und das war 2015 noch echt ein Ding so. Es war ein Social Business, ich bin völlig begeistert erzählt, hey, pro verkaufter Einheit spenden wir eine Schulmahlzeit für ein Kind, damals noch in Malawi über die Welthungerhilfe, waren im Schnitt circa 2%, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr 11 Cent pro Becher und mit dem Konzept gehen wir jetzt Nestle in den Arsch treten. Da war das Investmentbanker-Consulting-Thema so was vom Tisch. Ne? Also da war so, okay, der Junge ist super krass, Idee ist super nice und irgendwie Food kann ich auch was mit anfangen. So, ich mag Essen, ich liebe Eis und das hat für mich sehr, sehr viel Sinn ergeben. Und bin dann in diese damals noch sehr, sehr kleine Firma reingegangen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele wir waren. Aber lass es so um die 6-7 Leute gewesen sein, die zu dem Zeitpunkt waren, also wirklich FTEs. Ne? Es gab ein paar Praktikanten, gab es schon noch. Aber ansonsten, genau, ein sehr, sehr kleiner, sehr, sehr guter Kreis, muss ich auch sagen. Also ich bin echt in ein Umfeld gekommen, wo Leute krasse Skills hatten. Und trotz des sehr, sehr jungen Alters, ich war damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, 25 oder 24, wurde damals halt Außendienst gebraucht. Ne? Und ich wusste auch nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, was es ist. Ja. Für mich war das so, ja gut, irgendwie Vertrieb, keine Ahnung, mal gucken, wird bestimmt lustig, Idee ist ja geil, scheiß drauf, ich mach da irgendwas. Hauptsache, ich mach die Idee, ja, und ich kann da mitziehen. Dann, ehrlich gesagt, hatte ich eines meiner besten halben Jahre in meinem Leben, glaube ich, Außendienstzeit. Wirklich von Supermarkt zu Supermarkt hier in der Nord damals noch, Hamburg.
Wie viele Märkte musstest du schaffen? In welcher Zeit?
Ja, das, ja, damals war das schon noch echt auch brutal. Ne? Ich glaube, wir haben damals so versucht, so 12, 13 Märkte am Tag zu schaffen. Das war jetzt noch nicht so krass strukturiert, wie wir es heute haben, ne? Mit Ente im Background bei uns bei OH jetzt, der das wirklich so durchstrukturiert hat, dass es wirklich ein sauberer Prozess ist. Und damals war scheiß drauf, fahr zu jedem Supermarkt, wir müssen Coca-Cola sein. Und im Prinzip, dass wir damals die Idee so, der Kunde muss uns innerhalb von 10 Minuten finden. Ne? Und da war natürlich einfach sehr, sehr groß gedacht. Und genau, das gemacht. Und ich dann relativ schnell mit Anton Ente, jetzt auch Co-Founder bei OHA, der damals auch bei Pure Food relativ zeitnah, er ist immer noch sehr, sehr stolz, dass er ein Stück früher da war und eigentlich gesagt, im Prinzip auch mal kurz mein Chef, das den Vertrieb hauptsächlich aufgebaut. Fast forward, wo ich raus bin jetzt Ende 2021, waren wir ca. 60 Leute mit 3 Marken. Wir waren eigentlich bei jedem Händler in Deutschland und
man kannte euch.
Zeit.
Man kannte euch. Ja, ihr wart groß, die Streitkraft nach außen war also bestimmt auch in der Szene groß. Und jetzt hilfst du aber anderen ins Regal zu kommen und im Regal zu bleiben und so weiter. Dazu hatten wir auch schon spannende Folgen mit verschiedensten Ansprechpartnern aus der Szene. Und wir beide haben uns tatsächlich schon mal gesehen auf dem Healthy Snacking Summit. Und das ist ja zugegeben gar nicht meine Szene bis jetzt so wirklich gewesen. Aber wir haben jetzt bald die 20. Folge Dachvibes und ich gebe mir allergrößte Mühe, immer tiefer reinzukommen. Und damals habe ich dich neben jemand anderem auf der Bühne gesehen, neben Finn, der ja auch diesen Podcast mit mir zusammen betreibt, aber auch noch jemanden von der Edeka, einen Kaufmann. Und der hat so ein bisschen, natürlich auch mit Augenzwinkern, aber schon auch so, dass es, man merkt, dass es ihm auch ein bisschen weh tat, gesagt, dass ihr die guten Leute abwerbt bei ihm und zu OH zieht. Und du sagst, ihr hattet damals gute Skills in dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist oder groß geworden bist in der Szene. Jetzt habt ihr aber auch Leute mit guten Skills. Erzähl doch mal bitte, wie kam es zum Schritt zur eigenen Vertriebsagentur?
Ja, spannende Frage, ne? Ich dachte ehrlich gesagt, ich werde, nachdem ich bei Pure Food völlig on good terms raus bin, ich hatte einfach Hummeln im Flubbis und wollte irgendwas anderes machen, wollte, habe ehrlich gesagt, ich dachte, ich werde Barkeeper. Karibik fand ich durchaus sehr, sehr spannend für mich, ja. Bin dann aber relativ schnell mit Ente zusammen und habe gesagt, hey, was hatten wir denn damals? Wir hatten immer das gleiche Problem. Wir haben mit vielen Agenturen gearbeitet. Auch zu Pure Food Zeiten und unser Problem war damals, die Agenturen, mit denen wir gearbeitet haben, hatten nicht, aber nicht den Swag, den wir gebraucht haben als Premium. Social waren wir, bio, vegan, ne? Also so sehr, sehr, sehr so lifestyleig, urban und das konnten die für uns so einfach nicht. Das heißt, eine Agentur war immer teuer trotzdem, obwohl sie natürlich in sich günstiger war als eine eigene Festanstellung, war es trotzdem teuer, weil der Output halt nicht vorhanden war. Und dann haben wir uns hingesetzt, gesagt, okay, können wir das nicht anfassen, das Thema, weil wir einfach das Problem hatten. Und gesagt, getan, dann erstmal angefangen, ne, und geguckt, wie können wir da ansetzen, mit Key Accounting erstmal relativ stumpf angefangen, gesagt, okay, um uns eine erste Partnermarke. Und das ging dann sehr, sehr gut. Ich weiß, im März 2022 war Gründung. Ich glaube, April, Juni, März, ja, irgendwie so, hatten wir schon 4 oder 5 Partnermarken, die genau quasi auf die Idee, die wir da gegangen sind, hey, wir bauen Marken wirklich auf mit den Skills, die wir haben, so aus der Zeit von Pure Food. Und wir machen nicht nur stumpf euren Vertrieb, ja, sondern wir bauen mit euch eine Firma auf und in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und das kam sehr, sehr gut. Und dann war für uns klar, ey, Vollgas, da gehen wir jetzt voll rein. Gesagt, getan. Heute sind wir mittlerweile in den frischesten Anstellungen, sind wir bei 17 Leuten.
Und veranstaltet Offsites.
Wie?
Und ihr veranstaltet Offsites.
Ja, klar, ey. Hey, leite mal ein Vertriebsteam, ja, das ist eine eigene Kunst in sich. Nee, genau, und das war quasi die Idee, da kam es her, dass wir gesagt haben, hey, wir hätten es damals gebraucht, so. Ich glaube, wir können das, was am Markt ist, können wir viel, viel besser für die Unternehmen, mit denen wir auch viel gesprochen hatten, Nukao und so, für die Firmen könnten wir sowas, weil wir wissen, wie man Außendienst steuert, wir wissen, wie man Vertrieb steuert, wir wissen, wie man Marken aufbaut.
Ja, cool. Ja, Nukao hat heute bei LinkedIn was gepostet. Scholz & Friends hat die Kampagne gestaltet und die haben auf einer Großfläche ein A2-Plakat oder so plakatiert, was man gar nicht sehen kann. Und fanden das eine gute Idee, glaube ich, einfach weil es kreativ aussah oder so.
Ich finde es mega geil geworden.
Du findest es mega geil?
Ja, ich finde es richtig geil, Alter. Props an Chris Fenner an der Stelle.
Ja, super geil.
Ich finde es ja, richtig
schön.
Gut.
Schön.
Ich glaube, man kann es nicht lesen, wenn man, ne, nicht davor, aber ich fand es mega witzig. So funktioniert super geil online, oder?
Ja, hoffe ich. Ich habe da auch was gepostet, aber jetzt nicht so ein Shitstorm-Post, sondern ich finde es spannend. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt unter Sadies heute, also oder wie auch immer. Also du warst im Außendienst, dich eigentlich nie, also doch, aber nicht auf Marken, die jetzt irgendwie den LDH wollten, sondern immer auf Medienseite. Trotzdem mal so typische Sales-Fragen. Wann sollte man als Start-up in den Handel gehen?
Oh ja, das ist eine gute Frage, ne? Es gibt tolle Firmen wie Ozum oder Foodspring, die starten online, um den Bogen einmal zu schlagen, aber dann zurück zum LEH. Wann sollte man da reingehen, wenn man wirklich Bock hat, sein Produkt auf der Fläche zu sehen? Ich glaube, da ist Gründung ja durchaus sehr, sehr ich-getrieben, ne? Also was möchte ich? Und man sollte nur in den Handel gehen, wenn man wirklich Bock hat, sich mit langwierigen Prozessen und Zeitabläufen umzuschlagen, sehr, sehr viel Geld an WKZ-Kosten zu zahlen und so. Also das muss man sich drauf einstellen. Man trifft aber eine krass breite Masse an Leuten, ne? Und man ermöglicht am Regal auch immer neben einem Nestle-Produkt zu stehen, ermöglicht dem Endkonsumenten was Besseres zu kaufen, wenn du dann was Besseres hast, offensichtlich. Und ich glaube, das ist dann so eine intrinsische Motivation bestimmt auch für viele Leute.
Ja, du warst ja auf dem Healthy Snacking Summit. Ist das Zufall oder ist es tatsächlich auch so ein bisschen eure Zielgruppe, dass es in der Regel um Marken geht, die healthy sind, nachhaltig sind, innovativ sind? Also welche Art von Marken begleitet ihr? Habt ihr da einen Fokus?
Genau, wir claimen für uns quasi, wir sagen in erster Linie, dass wir Impact Brands bauen oder unterstützen. Oder zusammenarbeiten, wie man es will. Da orientieren wir uns an den 17 SDGs. Ne? Also jede Firma, mit der wir arbeiten, muss mindestens ein Feld von den 17 SDGs von der UN ernsthaft angehen wollen. Also das ist jetzt auch nicht so, Greenwashing haben wir gar keinen Bock drauf, so, sondern wir gucken uns wirklich an, meinen die das ernst? Ne? Gehen die da mit dem, was sie da erzählen? Fly, wie ist zum Beispiel Nikolas, der Gründer, wie krass geil er einfach, oder was ist geil, aber wie wirklich ernst er es meint mit seinem eher gesund.
Erbsenprotein?
Genau, und wo er sagt halt bye bye Sugar High. Na, das sagt ja nicht er, sagt seine Verpackung, aber es ist über seine Firma. Und bei Nikolas weiß ich so, der meint das 100% so, wie er es sagt. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste am Ende des Tages. Meinen die Leute das, wie sie es wirklich sagen?
Und damit sie es dann auch umsetzen. Das sieht man ja. Zwischen den Zeilen kannst du es lesen und so weiter.
Voll, man sieht es den Leuten an. Und ich finde, mit den Brands, mit denen wir arbeiten, sieht man das auch. So.
Okay.
Und das ist quasi das, man wird niemals alles sofort perfekt machen. Dafür bin ich viel zu lang, ne? Aber schon so ein Stück lang in der Branche, als dass ich weiß, dass es unmöglich ist, alles perfekt von Anfang an zu machen. Aber
ja, cool.
Wenn ich so meine, kriege ich es irgendwann hin.
Ja, super. Sowas finde ich ja, das sind ja sozusagen die Dinge, die eigentlich interessant sind. Wie liest jemand wie du Kunden? Glaube ich da nicht dran? Identifiziere ich mich damit jetzt oder erledige ich jetzt einfach meinen Job?
Richtig.
So den Auftrag, nehme ich eine Bestellung an oder berate ich oder lehne ich auch meinen Auftrag ab? Okay, so viel dazu. Stichwort ins Regal kommen und im Regal bleiben. Angenommen, ich bin ein Riegel. Davon gibt es ja anscheinend sehr viele aktuell.
Ja, du wärst erstmal ein großartiger Riegel auf der
Channel. Bitte?
Du wärst ein cooler Riegel. Ja,
angenommen, ich heiße Veggie Queen. Ja, ich heiße Veggie Queen.
Veggie Queen, ja. Okay.
Und meine Zielgruppe sind Frauen, die wirklich immer auf dem Weg oder aus dem Studio schon wieder zurückkommen, irgendwie ihr Fitness. Die wollen was für ihren Bauch tun. Ne?
Ja.
Ich bin die Veggie Queen. Auf jeden Fall healthy. Was machst du jetzt mit mir, wenn ich, sage ich mal, ich habe einen coolen Business Case oder ich habe einen coolen Businessplan? Wie kann man sich das vorstellen? Wie startet so ein Prozess?
Ja, also vorweg, viele Wege führen nach Rom. Ne? Also da gibt's keinen perfekten Weg. Da gibt's diverse Wege. Wir haben für uns natürlich ein paar definiert. Ich glaube, ich versuche es mal über einen Weg. Ja,
ja, gerne.
Sonst könnten wir wahrscheinlich über 10 oder 20 reden. Aber einen, den wir durchaus sehr, sehr erfolgreich umgesetzt haben mit einer anderen Partnermarke, ist, man schaut sich erstmal natürlich Produktkonzept an. Ich gehe jetzt davon aus, dass quasi die Terms alle stimmen. Du hast Paketierung, Kartonage stimmt. Du hast maximal 12 Riegel in einem Karton. Du hast Preise stimmen, UVP und so. Ne? Also wirklich Produktkonzept in sich passt. Und dann ist es eigentlich die Frage, wie baue ich sowas auf, weil du wirst vermutlich nicht unendlich viel Geld haben, stimmt das?
Ja klar, ich habe ein Crowdfunding hinter mir und so weiter.
Solide,
aber ich habe
1.000
Ja, inklusive aller Face Values oder was auch immer. Also ich, genau.
Okay, ja genau, fair enough. Dann wäre für uns so ein relativ kostensensibler Weg, ja, wie man eine Marke nachhaltig aufbaut, ist zu sagen, wir fangen in einer Region an. Sehr, sehr fokussiert. Warum? Key Account Management, die Leute sind eigentlich furchtbar teuer, furchtbar nicht, total verdient, aber sehr, sehr teuer. Außendienst ist sowieso immer sehr, sehr teuer, Auto, Salär und. Das heißt, du kannst schwer, wie wir es damals bei Lücker machen, mit der Gießkanne anfangen und versuchen, jede Region auf einmal. Das war mein Main Learning aus der ersten Zeit bei Lücker. Zu sagen, okay, wir fangen wirklich präzise im Norden an, gehen davon aus, dass wir halt gefühlt nicht so viel Umsatz machen, wie wir es machen könnten, aber dafür nachhaltigen Umsatz. Heißt, wir starten mit einer Listung, ja? Und dann rufen wir die Nord an, Rewe Nord, Edeka Nord, dann listet im besten Fall vermutlich zumindest mal Hans-Peter Liebing, ja, weil der einfach sowas wirklich krass unterstützt und einfach auch wirklich ein guter Typ ist. Von da an geht es dann für uns darum zu sagen, okay, wie kommen wir jetzt mit relativ kostensensibel in die absoluten Top-Stores? Warum will ich in die Top-Stores? Ich würde im besten Fall aus meiner Sicht in ungefähr 50 Edeka, 50 Rewe-Stores, vielleicht ein paar mehr Rewe-Stores, komm mit der Veggie Queen. Ja? Warum? Da weiß ich, ich kann so eine permanente Betreuung versichern. Ja, also ich weiß, mein Außendienst kann da, das sind dann, ist eine Person, quasi 50-50 ist eine Person, die da reinfährt, 50 Edeka, 50 Rewe. Ich muss nicht gleich 10 Leute zahlen. Ne, bla. Die sorgt dafür, dass deine Produkte, die Veggie Queen, im besten Fall zum einen im Regalsitz stehen, aber natürlich auch noch mit der Zweitplatzierung, Drittplatzierung. Und so erzeuge ich Drehzahl. Ja?
Und sehr konzentriert.
Sehr, sehr konzentriert. Aber das ist ja auch im Prinzip das Ziel, dass du sagst, hey, guck mal, wir haben nicht unendlich viel Budget. Wenn du dann quasi mit den Zahlen wieder zum Einkauf gehst, willst du ja vermeiden, dass du sagst, hey, wir sind in 100 Stores. Dann
guck, du willst ja den Impact sehen.
Du willst, genau. Du willst, der Handel will verstehen, funktioniert das Produkt in Store. Ja. Das muss man immer so ein bisschen auch unterstützen, dass es dann wirklich funktioniert, sagen wir es mal so. Ja, weil es ist ein Unterschied, ob die Veggie Queen irgendwie an der Kasse steht oder halt finden bei der Konserve. Dann, ja. Und wenn du nicht es schaffst, so eine permanente Betreuung aufrechtzuerhalten über einen Außendienst, werden die Produkte vom Markt weggeräumt, weil ein anderer Außendienst zum Beispiel kommt. Als ein Beispiel. Da gibt es ganz viele Sachen, warum.
Aber dann wird das Plakat überplakatiert.
Richtig, dann hast du wieder das Thema, ne, dass die junge Band sich gerade noch irgendwie 20 in die Hand genommen hat und da vorne an der Schanze schön geklebt hat und auf einmal stehen da die Stones.
Ja. Aber das Belegfoto hast du hoffentlich vorher gemacht.
Ja, natürlich. Das ist eben, aber das am Ende geht es um Drehzahlen.
Ja.
Also es ist quasi, und Drähte haben verschiedene Einflüsse. Was man aus dem Vertrieb heraus schaffen kann, ist Thema Out-of-Stocks vermeiden. Gerade wir gehen davon aus, du hast eine Streckenlistung, heißt Direktbelieferung an den Supermarkt, dann wirst du das Thema haben, dass der Markt nicht von alleine nachbestellt. Ja? Und wir haben eine Kollegin Melissa im Team, die mal sagt, wie können wir die nicht mal erziehen, ja, dass sie das mal von selbst machen. Und ich wünschte, Melissas Wunsch würde in Erfüllung gehen, ja, dass der Markt einfach von selbst, aber, und das kann man dem Markt auf der anderen Seite gar nicht vorwerfen, ich weiß gar nicht, ich meine, je nach Supermarkt, 20.000 Produkte, wie willst du, also da ziehst du, wenn ein Regal leer ist, ziehst du lang.
Hashtag Melissas Wunsch.
Hashtag Melissas Wunsch. Wir sollten ein Ding draus machen. Schicken wir mal einen Moog oder so. Nee, aber das kann der Supermarkt mit den Strukturen, die sie da haben, auch gar nicht verändern. Ja, das ist so, wie es jetzt gerade systemisch aufgebaut ist, ist das nun mal einfach so, dass der Supermarkt dann einfach langzieht oder ein anderer Außendienst die Slots nimmt oder du im schlimmsten Fall einfach 3 Wochen in diesem Supermarkt leer stehst. Und das ist quasi diese Out-of-Stock-Situation, über die ich gesprochen habe. Wenn der Außendienst nicht nachbestellt und du trotzdem den Platz hast und da keine Produkte sind, kannst du ja nichts verkaufen. Das heißt, es zieht deine Drehzahl automatisch runter.
Ja, verstehe. Ich will ja heute eigentlich, oder wir wollen ja eigentlich vermeiden, dass du hier einen Roman erzählen musst und was weiß ich, sondern man soll dich ja auch noch kontaktieren wollen dürfen und wir wollen hier ein bisschen anteasern. Wir wollen ja hier nicht übersättigen. Aber vielleicht noch eine letzte Frage oder eine vorletzte Frage. Ihr wendet euch in der Ansprache ja schon irgendwie auch an innovative Neulinge. Aber was ist denn, wenn ich jetzt eine Marke habe, die kennt man im Ausland schon. Ich bin jetzt eine niederländische Brand, habe vielleicht auch mal irgendwie mal nichts Gesundes. Ich habe aber irgendwie einen Likör, der dann wieder doch irgendwie gesund ist, wenn man davon ausgeht, dass Genuss ja auch gesund ist und man sich auch mal einen Schluck gönnen darf. Und jetzt wollen die da auch noch mal irgendwie eine Kooperation mit einer, ne, Eiscreme machen, was weiß ich, also wieder Food. Und das ist dann zwar kein Superfood, aber es tut ja trotzdem in irgendeiner Form der Seele gut. Und die haben aber niemanden hier in Hamburg. Das heißt, wenn die nur in Hamburg was machen wollen, beispielsweise wir sind jetzt hier in Hamburg und die niederländische Brand, die will jetzt hier in Hamburg irgendwie was machen. Ich als Zavi, also ich als Angestellter von Zavi, kann da wenig machen. Die wollen eine Cashback-Aktion mit uns machen, aber die fragen halt, ob ich irgendjemanden kenne, der im Außendienst arbeitet, weil die haben keinen Außendienst hier. Die sind ja in den Niederlanden. Kann man sich dann auch an euch wenden?
Genau, also ganz, ganz kurz, wir arbeiten nicht nur mit kleinen Brands zusammen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Vita Coco zusammen. Ich glaube, die sind an der Nasdaq gelistet. Also wir haben auch schon größere Marken, die wir vertreten auf diverse Arten.
Sehr gut.
Wir haben im Schnitt haben wir 3 Services. Stand jetzt haben wir Key Account Management. Strategie gehört da für mich immer dazu. In Verkehrsbringung, also wir sind zum Beispiel für unsere Partner Piece of Heaven, stellen wir Rechnungen und so. Wir haben den Außendienst. Je nachdem, was du brauchst, klar. Sprech mich an. Ja. Was ich aber nicht tue und was ich auch eingangs schon gesagt habe, ist, wenn da gar keine Idee dahinter ist, also wenn es einfach nur ein Top-Produkt wie es Backzwiebak ist, in sich ein total schlüssiges Produkt. Ne? Die Leute brauchen es, die Leute wollen es, wäre nur nichts für uns. So. Das ist einfach, wir brauchen ein bisschen Feeling.
Ja, das ist schön.
Ich hab eine Truppe von tollen Menschen, denen ich sicherlich alles, nur nicht einfach irgendwas hinstellen möchte.
Ihr habt ja auch dieses diese Social-Komponente.
Ja, genau.
Wir arbeiten zum Beispiel gerne auch, was heißt gerne auch, also wir arbeiten unter anderem auch für Brands wie Share, wo ihr aber ja auch das, was du sagst, man sieht den Leuten an, dass sie es ernst meinen, der Ben Unterkofler, wenn der auf der OMR über sein initiales Anliegen spricht, warum hat er das eigentlich gemacht und so weiter und so fort, dann nimmt man ihm das ab. Das heißt, dieser soziale Gedanke, jetzt einfach nochmal, um das hier einzurahmen, ne? Wir haben den Podcast gestartet, wir haben einen coolen Mittelteil gehabt, jetzt nochmal ein cooles Outro. Dieser soziale Gedanke, der steht auf jeden Fall auch ganz weit oben bei euch.
Absolut, ne? Also es ist Soziales sehr breit gefächert, je nachdem wie man es, ne, tituliert. Wie gesagt, wir sind über 17 SDGs bei uns intern. Ist es einfach so, ich könnte kein Unternehmen aufbauen, wo wir sagen, yo, fuck die Gesellschaft, ne? Also es ist, und gleichzeitig sagen wir aber auch, hey, also wir sagen ja, we empower impact brands, das ist so unser Slogan, glaube ich. Keine Marketingagentur, aber genau. Da haben wir so viel verschiedene coole Impacts, die wir supporten. Frage ist so, wie empowern wir unseren eigenen Impact? So, ne? Also was machen wir? Und dann war für mich irgendwie schlüssig zu sagen, hey, oder für uns natürlich immer in meinem Team, zu sagen, jo, wisst ihr was, wir nehmen 1% von unserem Gesamtumsatz und verteilen den einfach, je nachdem wie viele Leute zu dem Zeitpunkt bei uns im Unternehmen arbeiten, über die verschiedenen Köpfe. Also angenommen, wir machen 10.000 Umsatz, wir haben 1.000 Euro, 100 Euro nehmen wir als Spende. War das richtig in der Rechnung?
Oder
zu 1, ja.
Mit Sicherheit.
Und dann quasi das, was wir spenden, den Betrag verteilen wir dann über die Köpfe, die gerade da sind. Das machen wir immer Richtung Weihnachtszeit. Da darf jeder spenden, was er möchte. Lokaler Fußballverein, wir haben viel Krebsspende tatsächlich. Ich mache selbst MS, meine Tante hat MS. So empowert jeder seinen eigenen Impact, was ich irgendwie sehr, sehr schön und sehr rund finde, für das, was wir dann parallel sowieso tagtäglich reißen. An quasi Plätzen, die wir generieren für Heimatgut, für Fly, für Nukau, für Formo. Also cool, gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ja,
ja, stark, Nick. Nick Edmonds über den Shortcut in Retail und die 1%-Regel. Vielen Dank, das war Dachvibes und wir freuen uns, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst und Nick und seinem Unternehmen OH folgt.
Danke für deine Zeit. Sehr, sehr cool.
Möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com. Dachvibes.